Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute im Studio, physisch mit im Studio hier, Jens Heisterkamp.
Guten Abend.
Von der Zeitschrift Info3. Hallo Jens. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir wollen uns, wir haben es ja in der Aussendung Trump, Putin, Erdogan und wir genannt. Wir wollten einfach über die doch dramatische Veränderung unserer Welt sprechen, die mit den amerikanischen Wahlen hier eingetreten ist. Und wahrscheinlich wird uns das noch viele Wochen und Monate begleiten, bis wir überhaupt wirklich verstehen, was hier passiert. Ich glaube, es wäre unvermessen, einen so großen Einschnitt in ein paar Tagen überhaupt schon analysieren zu können. Ich glaube, das braucht Zeit, das muss sich setzen lassen, das muss sich auch abzeichnen, was hier wirklich geschieht. Aber ich glaube, und ich bin mal gespannt, ob du das auch so sehen wirst, man kann davon ausgehen oder man muss sagen, das ist ein Zeitenbruch, was hier gerade passiert ist. Würdest du das auch so sagen?
Auf jeden Fall ist es eine dramatische Zuspitzung. Und das Unbehagen hat ja schon lange vor dem Wahlausgang begonnen, als überhaupt deutlich wurde, dass Donald Trump sich als Kandidat der Republikaner durchsetzen konnte. Das war ja eigentlich auch schon fast ein Tabubruch, eine Schranke durchbrochen worden, dass ein solcher Unpolitiker, möchte ich mal sagen, so ein Antipolitiker, tatsächlich als Spitzenkandidat für dieses Amt überhaupt antreten konnte.
Da sind ja mehrere Sachen passiert und die überschneiden sich und teilweise sind sie, zumindest für mich, aber ich glaube für viele andere, völlig unverständlich. Hm. Jemand wie Trump, der sich mit seinem Sexismus, mit seinen Ausfälligkeiten, mit seiner wirklich disqualifizierenden Art eigentlich für ein solches Amt wie den Präsidenten der USA ausschließen würde, dass es hier den Anschein genommen hat und mehr als den Anschein, es scheint so zu sein, dass das nicht ins Gewicht gefallen ist, dass es im Gegenteil ihm vielleicht in seinem Wahlkampf sogar geholfen hat.
Ja.
Es macht auch gerade ein neues Wort die Runde, das heißt das Zeitalter des Postfaktischen.
Zum Wort des Jahres schon gekürt.
Ist es schon zum Wort des Jahres gehört?
Und das
wusste,
vorgestern.
Das wusste ich noch gar nicht, aber das ist wahrscheinlich berechtigt.
Ja. Ja.
Und darauf werden wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, ist das Phänomen Trump einfach ein Phänomen, das reiht sich in andere Phänomene ein. Also wir haben das ja auch in der Titelgebung von dieser Sendung schon erwähnt. In Europa Phänomene wie Orban, Phänomene wie Putin, die Regierung in Polen, der Militärputsch und ich würde sagen der Gegenputsch in der Türkei. Okay. Und man könnte diese Reihe weiter fortsetzen. Da passieren viele Dinge.
Nicht zu vergessen, Entschuldigung, gleich zum Einwurf, die AfD-Entwicklung in Deutschland.
Die AfD-Entwicklung in Deutschland und die noch ausstehende zweite Runde der Präsidentschaftswahl
in meiner Heimat in Österreich,
die vielleicht auch zum ersten Mal einen wirklich Rechtsradikalen zum Präsidenten in Österreich machen könnten.
Ja.
Viele fragen sich die Frage, was passiert hier, was geht hier eigentlich ab?
Ja. Um auf den derzeitigen Hauptakteur Trump nochmal vielleicht zurückzukommen, das ist ja das Irritierende, dass dieser Mann eigentlich alle Spielregeln durcheinander bringt, aber nicht in einem positiven, kreativen Sinne, sondern er unterläuft eigentlich alle Regeln des Politischen. Und Beobachter haben ja mit Recht gesagt, dass er die Wahl eben nicht trotz der vielen Skandale gewonnen hat. Also da kam ja einer nach dem anderen, ein Übergriff nach dem anderen gegen Minderheiten, gegen Frauen, gegen alles Mögliche, gegen seine politischen Gegner auch, sondern dass er sie wegen dieser Übergriffe gewonnen hat. Mhm. Und ich habe da, gerade heute hat Alexander Kluge, der Regisseur und Schriftsteller, doch einer der Weisen unserer Republik, der hat ein Interview gegeben und hat sich auch zu Trump geäußert. Mhm. Und er hat da ein Wort von Max Weber zitiert, was ich da sehr passend finde. Und zwar, ich wusste das gar nicht, also Max Weber, der Soziologe, hat wohl schon in den 20er Jahren den Ausdruck geprägt vom Charisma eines betrunkenen Elefanten. Und ich finde, das trifft sich sehr gut. Das Charisma des betrunkenen Elefanten. Und da hat Max Weber gesagt, Menschen sind folgebereit, wenn sie jemanden sehen, der gesund ist, stark ist, alles macht, was nicht erlaubt ist, der das Porzellan zertrampelt, offenkundig wie besoffen ist. Also dass das gerade etwas ist, was die Menschen oder viele Menschen anspricht. Und es ist ja auch kein Zufall, dass Trump diese Geschichte hat, dass er aus der Unterhaltungsbranche eigentlich kommt. Mhm. Also das ist hier nicht so wahrgenommen worden, weil man ihn auch lange Zeit in seiner Biografie nicht so verfolgt hat. Aber das ist ja ein Stück seiner Geschichte und seiner Wirkung, seiner Fähigkeit im Umgang mit Medien, dass er eigentlich aus einer Art Showbusiness auch kommt.
Ja, und um es konkreter zu formulieren, er ist einer der Haupt-Reality-TV-Showmaster gewesen, wo er sich auch mit der gleichen Art und Weise einer unverschämten Rücksichtslosigkeit und einer vulgären Sprache ein Millionenpublikum erschlossen hat. Das heißt, all das, was er jetzt rhetorisch in den Wahlkampf eingebracht hat, hat er auch jahrelang als Showmaster, als einer der erfolgreichsten Showmaster des Reality-TVs, auch in einer sehr zynischen Reality-TV-Serie in den USA, die gerade auf diesen Zynismus und auf diese Untergriffigkeit setzt, bekannt und beliebt gemacht. Also er ist nicht als Immobilien-Tycoon bekannt geworden, das natürlich auch, aber er ist zu einer Haushaltsgröße in allen Haushalten geworden, als dieser zynische, bösartige, aber in dieser Bösartigkeit auch großartige und beeindruckende Showmaster, der jetzt mit genau diesem zum Präsidenten der Vereinigten Staaten geworden ist. Mhm. Mhm. Ich würde gern verschiedene Dinge auseinanderhalten wollen. Das eine ist eine mediale Geschichte, die vor allem in Amerika der Fall ist, aber auch in Europa sich abzeichnet, dass selbst Nachrichten eigentlich zu einer Unterhaltungsgröße geworden sind. In Amerika ist es so, dass die beliebtesten Nachrichtensendungen eigentlich Nachrichten-Comedy-Sendungen sind. Also die wirklich gesehen werden, sind meistens mehr auf den Show-Effekt ausgerichtet als auf den Nachrichtenwert. Selbst klassische TV-Nachrichtensendungen wie CNN oder auf der rechten Seite Fox News setzen eigentlich auch hauptsächlich auf diesen Show-Effekt. Es gibt in Amerika ein Medienphänomen, das bei uns nicht so bekannt ist, außer vom Hörensagen. Das ist die Talk-Radio. Und die Talk-Radio, die wirklich ein tägliches Millionenpublikum größtenteils mit Verschwörungstheorien und auch xenophoben Unterton bedient haben. Also da ist ein Milieu gewachsen, das mittlerweile eben präsidentenreif geworden ist. Also da gibt's etwas, eine Medienrealität, und da habe ich noch vergessen, die ganze Internetrealität, also dass sich in diesen Interneträumen auch, was ich in manchen Sendungen hier auch schon als Negative Crowdsourcing angesprochen habe, also wo es wirklich diese Blasen des Negativhasses gibt, wo so Resonanzkammern der Negativität sich aufgebildet haben, auch mit der Verschwörungstheorie Unterton, auch mit der ausländerfeindlichen, auch mit der frauenfeindlichen Unterton. All das sind so Phänomene, die auch etwas mit dem Phänomen Internet im Ganzen, aber auch Facebook im Besonderen zu tun haben. Also, da gibt es viel zu sehen, in welcher Medienrealität leben wir, was zum Beispiel jetzt auch durchkommt, dass die Wahlen anscheinend auch zum Gutteil durch sogenannte Fake News beeinflusst worden sind. Ein Phänomen, wenn ich es herausgreifen darf, ist, dass es millionenfach auf Facebook repostet worden ist, dass der katholische Papst Trump unterstützt hätte.
Ja, ja.
Und dass viele Katholiken diese Fake News als Realität aufgenommen haben. Das heißt, es gibt durch diese neue Mediensituation ein Verwischen von seriösen und nicht seriösen Fake-Nachrichten, die für einen normalen Konsumenten nicht auseinanderhaltbar sind.
Und man teilt und verbreitet weiter nicht das, was den Tatsachen entspricht, sondern was dem eigenen Weltbild schon entspricht und was man von daher für glaubwürdig hält. Ne? Und dadurch kommt ja auch diese, was man medial technisch diese Medienblase, dieses Befangensein im eigenen Weltbild. Es werden einem immer dann auch nur Posts angezeigt, die das eigene Weltbild nochmal bestätigen. Also es ist eigentlich das Gegenteil da eingetreten, was wir uns vielleicht mal in einer Pionierzeit des Internet erhofft haben, nämlich der Zugang zu einer möglichst breiten, vielseitigen Information. Eigentlich genau das Gegenteil, die bloße Wiederholung der ohnehin schon vorhandenen Meinung.
So, das in sich wäre in sich schon ein Riesenthemablock, den man mehr als abfüllen bedecken könnte.
Aber es ist aber eins vielleicht noch, was hier auch vielleicht gar nicht so bekannt ist. Trump hat ja da nicht nur sozusagen, er hat nicht davon nur profitiert, sondern er hat auch über dieses Portal Breitbart News, hat er auch sozusagen selber da einen großen Anteil daran. Also das ist ein Portal, was genau diese Qualitäten auch hat, was auf Hass-Postings setzt, was auf Desinformation setzt, was auf Effekte setzt. Und der Mann, der verantwortlich ist dafür, der Geschäftsführer ist von Breitbart News, Steve Bannon, der wird offenbar jetzt neuer Stabschef im Weißen Haus.
Ja, um es nur auch noch zu untermauern, hier geht es nicht nur um Hassposting und um Desinformation, hier geht es um rechtsradikale Netzwerkbildung, hier geht es um Antisemitismus, hier geht es zumindest um präfaschistische Formen der Massenkommunikation, die jetzt Stabschef im Weißen Haus werden. Das und muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen.
Ja, und das ist, glaube ich, wirklich dieses, was vorhin angesprochen wurde, so dieser Bruch, den man empfindet. Man kann ja von den unterschiedlichsten Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten der Vergangenheit sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber sie haben sich an gewisse Spielregeln gehalten. Und das ist durch Trump absolut durchbrochen worden.
Ja, wenn ich das als
Phänomen.
Ja, absolut. Und das ist wichtig und zu verstehen. Und wir müssen auch meine Sachen auch noch drauf zurückkommen. Wenn ich das als Themenkomplex einmal so stehen lassen darf, weil es, glaube ich, um sich zu vergegenwärtigen, was wir hier gerade erleben, ein wichtiger Bereich ist, dass diese neue Medienrealität etwas schafft, wo wir wahrscheinlich noch gar nicht nachvollziehen können, was diese Realität wirklich ausmachen wird. Das zweite ist ein ganz anderer Bereich, aber genauso entscheidend. Das ist die wirtschaftlich-soziale Realität, hier jetzt im Speziellen der USA, aber USA ist da jetzt auch kein Sonderfall, aber lassen Sie uns einmal der Einfachheit halber der USA sprechen und es auch auf einen Begriff oder auf einen Satz gebracht, die weiße Arbeiterklasse in den USA, also nicht die Minderheiten, das ist ein Thema für sich, Minderheiten, vor allem die schwarze Minderheit und die Latino-Minderheit und dann die anderen nicht-europäischen nationalen Minderheiten, die sozusagen das Wahlvolk in den USA ausmachen, aber die weiße Arbeiterklasse, vor allem die männliche Arbeiterklasse, ist jene soziale Schicht, die Trump zum Wahlerfolg gebracht hat. Es ist auch jene soziale Schicht, die in den letzten 30 Jahren sozial völlig abgehängt wurde durch die wirtschaftlichen Realitäten seit der Reaganomics, seit dem Durchbruch des Neoliberalismus mit Reagan. dass, und das ist dann etwas, wo auch die Aktualität wieder reinkommt, wirtschaftliche Maßnahmen waren, die von der Clinton-Regierung, die Reagan-Regierung ja abgelöst hat, zum größten Teil, wenn auch abgemilderterweise, aufgenommen worden sind. Also der Riesenverlust der Arbeitsplätze im sogenannten Rust Belt in den USA, also in den Staaten zwischen den Küsten, wo wirklich massenweise Fabriken verloren gegangen sind, Autoindustrie, Stahlindustrie, Kohleindustrie. Das hat auch mit dem nordamerikanischen Freihandelszone zu tun, die Clinton beschlossen hat, die im Prinzip in diesem Freihandel die Arbeitskräfte, und das ist ein der Argumente von Trump gewesen, in Billiglohnländern, allen voran Mexiko, angesiedelt hat. Und die weiße Arbeiterklasse hier das weniger wahrnimmt als einen Strukturwandel von einer Stahlindustrie zu etwas anderem, weil etwas anderes kam nicht, als der Ausverkauf der heimisch-amerikanischen Wirtschaft gegen Dumpingländer in ihrer Wahrnehmung wie Mexiko und China. Hier spielt dann auch ein weißer Nationalismus oder Rassismus mit rein, der von dem amerikanischen, wenn ich das auch so schlagwortartig sagen darf, Establishment nie wirklich aufgegriffen worden ist. Clinton wird ganz radikal damit identifiziert, weil ihr Mann sozusagen auch einer derjenigen war, der diese Politik hier reingebracht hat. Und der Verlust all dieser alten sozialen Realitäten führt zu diesen Ressentiments gegenüber Minderheiten, gegenüber einer globalen Weltwirtschaft, gegenüber Liberalismus und all dem. Wie kann man darauf reagieren?
Ja, ich habe da eigentlich noch eine Detailfrage dazu. Also du verfolgst die Geschehnisse in den USA viel intensiver als ich. Aber wie passt das zusammen damit, dass ja die Arbeitslosigkeit unter Obama sehr stark zurückgegangen ist in den USA? Also die Arbeitslosigkeit ist unter Obama viel besser, also viel geringer gewesen als unter seinen Vorgängerregierungen. Und wie passt das auch dazu, dass ja Obama sich für diese Gesundheitsversorgung eingesetzt hat, was er vorher nicht gab? Also eigentlich sollte man meinen, das wäre ja alles unter Clinton nicht rückgängig gemacht worden, sondern die Demokraten standen eigentlich auch für diese Seite. Mhm. Also ist das nicht wahrgenommen worden? Obama hat ja auch ungeheuer gute Umfragewerte, auch in den USA. Wie passt das zusammen?
Ich meine, die Umfragewerte, die hatte erst jetzt am Schluss bekommen. Mhm. Er hat mittlerweile hatte auch ein historisches Tief, aber hat jetzt am Schluss wieder gute Umfragewerte bekommen. Ohne drauf die Antwort zu haben, aber ganz kurz von meiner Information schon. Das eine muss man sehen, dass es eine offizielle und eine inoffizielle Arbeitslosenzahl gibt in Amerika, die bei Weitem eine höhere Diskrepanz hat als in Europa. Mm. Schlicht und einfach, du bist in Amerika nicht arbeitslos, wenn du dich nicht arbeitslos meldest. Die reale Arbeitslosenzahl, also jener, die aufgegeben haben, sich als arbeitslos zu melden, ist schätzungsweise das Doppelte bis das Dreifache. Das heißt, es gibt hier eine Dunkelziffer. Das heißt nicht, es stimmt, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist. Und man muss ja Obama ja auch anrechnen, dass er in einer absoluten Krisensituation 2008, Bankenkrise, die amerikanische
Immobilienindustrie ging runter.
Die Autoindustrie stand vor dem buchstäblichen Aus. Der amerikanische Bankensektor stand vor dem absoluten Aus. Vieles der Schuldenkrise, die man Obama anlastet, und es stimmt, der Schuldenstand ist explodiert, hat damit zu tun, genauso wie in Europa, dass die Schulden der Großbanken öffentlich staatlich aufgefangen werden mussten, weil es sonst ein System total Zusammenbruch gegeben hat. Ja. Genauso die amerikanische Autoindustrie Chrysler ist aufgefangen worden, konnte sich mittlerweile wieder erfangen. Aber die Arbeitslosenzahlen sind viel höher, als sie offiziell angegeben wurden. Und es gibt real in den letzten 20 Jahren einen sozialen Rückschritt der Lohnempfänger und eine absolute Zuspitzung zwischen den super, super Reichen und einer eher einbrechenden Mittelklasse und einer sich ausbreitenden, wirklich sozialen armen Schicht in Amerika, die bei Weitem das übersteigt, was man sich in Deutschland vorstellen kann.
Das hat mit den Boden bereitet. Was ich trotzdem nicht verstehe oder gleichzeitig nicht verstehe, ist, dass ja so viele auch besser gestellte, gebildete Weiße und vor allem dann auch viele, also ich glaube 50% der weißen Frauen haben Trump gewählt.
53, ja.
Oder 53 ja. sogar, ja. Also das ist bei den sozial Prekären, da natürlich, da ist eine Anfälligkeit da. Aber wie das zu erklären ist, also das ist ja eigentlich nur verständlich, wenn man an diesen betrunkenen Elefanten denkt.
Ja, und glaube ich, noch ein Phänomen, das aus europäischer Sicht oft nicht in der vollen Stärke wahrgenommen wird, der amerikanische Rassismus gegenüber der schwarzen Minderheit.
Und der sich dann nochmal Bahn gebrochen hat, diese Ressentiments auch gegen Obama, die bei manchen eben doch da waren.
Die bei vielen doch da waren, die wirklich sozialpsychologisch Elisabeth, meine Partnerin, die Amerikanerin ist, schildert mir das immer wieder, dass in der weißen Arbeiterklasse oder auch noch darunter, es immer diesen Stolz gab, ich mag zwar wirklich ein totaler Loser sein, aber ich bin kein Neger.
Ja.
Und das ist ein tief eingegrabene amerikanische Sentimentalität bei den weißen Amerikanern. Ja. Ist ja nicht so, dass es den Rassismus in Europa nicht gäbe, er funktioniert nur anders. Ja. Er funktioniert nicht auf Schwarze, weil wir keine schwarze Minderheit haben und weil bei uns soziale Fragen nicht so offensichtlich auch zu Rassenfragen umgebrochen werden können wie in Amerika. Die Tatsache, dass Obama noch dazu ein so smarter, so intelligenter Mann im Weißen Haus war und seine Frau Michelle Obama hier wirklich
eine enorme Popularität,
aber auch
Intelligenz gezeigt hat.
Absolut. Und gleichzeitig ist gerade in den letzten Tagen eine Bürgermeisterin eines mittelgroßen amerikanischen Stadt zurücktreten, weil sie einen Tweet total euphorisch begrüßt hat, wo es hieß, endlich kein Affe auf Stockelschuhen mehr im Weißen Haus. Ja.
Und das gehört für mich in diese Kategorie der Tabubrüche, dass das Politiker sagen. Und da wäre für mich auch die Brücke eigentlich zu dem weltweiten Phänomen, das wir ja hier wirklich bis nach Deutschland verfolgen können, wo wir ja sehen, dass mit der AfD neovölkisches Gedankengut und offen fremdenfeindliches Gedankengut wieder salonfähig wird, bis in die Parlamente hinein. Und das ist für mich so das eigentlich das Rätsel, dass so etwas also auch über Trump hinaus tatsächlich so ein weltweites Phänomen ist. Zumindest jetzt in der westlichen Welt, aber eben auch in der Türkei. Bei Putin hatten wir genannt. Also dass da so für mich eigentlich seit 2013 was hochkommt in dieser, auch mit einer gewissen Dreistigkeit, sage ich mal, was vorher eigentlich den politischen Raum so nicht, da nicht zugelassen war oder sich da nicht breit machen konnte.
Und da würde ich dich fragen, auch um die ganze Vielzahl von Themen, die es hier natürlich dazu gibt, ein bisschen einschränken zu können, damit wir uns nicht völlig in der Vielzahl dessen, was es anzusprechen gibt, verlieren. Siehst du nicht hier, dass wir am Ende einer Zeit, zumindest in einer Zeit des Liberalismus leben, dass das, was vor 20 Jahren noch so schien, dass die westliche Demokratie, liberale Werte, offene Marktwirtschaft, all das würde sozusagen ein Segen der Welt, dass das von Russland bis in die USA, Indien, Türkei, Ungarn, Österreich, AfD momentan zumindest in einer Existenzkrise, wenn nicht zu sagen in einer Untergangskrise ist. Also das, was wir die klassisch westliche liberale Wirtschaftsform, dieser liberale Marktkapitalismus erscheint vor einem Abgrund zu stehen. Ja. Und das spätestens seit der Bankenkrise 2008, die wir noch immer nicht überstanden haben. Ja, ja. Und daraus die verschiedensten Regressionsreaktionen, so zurück zur Heimat, zurück zur Autorität, zurück zu auch besoffenen Elefanten, aus einer Angst, dass wir hier vor etwas stehen, dass unsere Eliten, ich sag's mal so, uns eingebrockt haben und aus dem sie uns nicht mehr rausführen können und wo, ich sag's noch mal so in Duktus, wie es aufgefasst wird, der kleine Mann dafür die Zeche zahlen muss. Mhm. Dass das die Wahrnehmung ist und dass der Populismus auf dieser Wahrnehmung gerade große Zulauf findet.
Ja. Es wäre jetzt sehr verlockend, wenn ich da einfach schnell zustimmen würde. Ich habe aber noch ein weiteres Bild. Also ich würde dieses, was ich da auch in der Tat bedroht sehe, dieses, was du jetzt westlich genannt hast, und aber sehr stark so mit dem Liberalismus und auch mit dem westlichen Wirtschaftsdenken und Handeln in Verbindung gebracht hast. Ich würde das noch ein bisschen weiten, weil es ist eigentlich nicht allein diese wirtschaftliche Dimension, sondern wenn ich mal zurückgehe, hat diese große Hoffnung, dass solche und andere Prinzipien sich durchsetzen könnten, eigentlich 1989 begonnen, also mit diesem markanten Jahr, was wir als das Ende des Ost-West-Konflikts eigentlich sehen. Und das ist für mich nicht nur, dass sich jetzt sozusagen der Kapitalismus als das dann stärkere System durchgesetzt hat, sondern es ist doch vor allem auch, dass in den Jahren direkt nach 89 dieser Charakter des friedlichen Wandels mit der Betonung auf dem Friedlichen sich zunächst geltend gemacht hat. Und das finde ich so phänomenal, wenn man sich daran erinnert, dass ja ganz konkret die deutsche Einheit von Amerikanern und der damaligen Sowjetunion, von den Führern, gleichermaßen begleitet und gut geheißen worden ist, dass die da alle an einem Tisch gesessen haben und dass in den ersten Jahren nach 89, besonders also zunächst noch Gorbatschow, der dann sehr schnell abgelöst wurde, aber dass eigentlich auch nie dieser krasse Gegensatz mehr in den ersten Jahren aufgetreten ist zwischen den USA und dann Russland. Und das war doch auch eine Hoffnung, dass tatsächlich die großen Gegensätze der Welt, die uns ja bis ins Atomare hinein wirklich existenziell bedroht hatten in den Jahrzehnten davor, dass sich so etwas nicht wiederholt, dass man durch Diplomatie, durch Zusammenarbeit, Kooperation, durch die Strukturen, die es da auch gab, so etwas würde vermeiden können und eigentlich die Konflikte dieser Welt einer Lösung zugeführt werden könnten. Und der erste große Einschnitt, der dann wirklich das zurückgeworfen hat, war 2001, wo plötzlich eine ganz andere Gefahr dastand. Und dann für mich eben, also das sind eigentlich so 12 Jahre, von 89 bis 2001. Und dann sind es nochmal 12 Jahre. Und für mich damals der Einschnitt, wir haben da auch schon mal hier in der Sendung gesessen, dieses aggressive Verhalten Russlands gegenüber der Ukraine, wo auch, heute würde man vielleicht sagen, ist nur ein Konfliktherd unter ganz vielen heute, aber das war für diese bis dahin gemeinsam erreichte Ordnung und das Prinzip, dass man Konflikte am Verhandlungstisch löst und nicht durch militärische Intervention in Europa, das ist damals gebrochen worden. Damals hatten wir hier eigentlich ein ähnliches Schockerlebnis kurzzeitig. Und man ist dann recht schnell so wieder zum Alltag vielleicht übergegangen und hat das, ja, und ist jetzt wieder ein eigenes Thema. Ja, und das sehe ich eigentlich heute eher, dass diese Chance, dass Politik im Wesentlichen mit friedlichen Elementen zu arbeiten hat, dass das auch durch dieses Auftreten heute von einem Trump, von Erdogan, von Putin wirklich korrumpiert wird und enttäuscht wird.
Absolut. Aber kann man oder muss man nicht dann noch etwas dazu setzen, ja, was du hier richtig mit 89 angesprochen hast? Das Ende des Kalten Krieges, des Ost-West-Konflikts, die Hoffnung, dass hier ein friedliches Weltmiteinander entsteht, war ja, und anfangs vielleicht unbemerkt, aber spätestens seit 2001 gewaltsam durchbrechend, das Aufbrechen eines neuen Gegensatzes, der meines Erachtens jetzt in der amerikanischen Wahl auch eine zentrale Rolle spielt, nämlich zumindest das Ende des amerikanischen Zeitalters. Es gibt ja Kommentatoren, die sagen, was wir erleben, ist das Ende des amerikanischen Jahrhunderts, das im Jahr 2017 mit dem Eintritt Amerikas in den Ersten Weltkrieg begonnen hat und jetzt 99 Jahre später, 2016, mit Trump zu Ende geht, also dieser amerikanischen Hegemonie. Aber vielleicht noch weitergehen, nicht nur der Zusammenbruch der amerikanischen Welt, die auch zur Verunsicherung der gerade weißen amerikanischen, auch hier unterprivilegierten Arbeiterklasse führt. Also viel dieser regressiven, rassistischen Sentimente sind ja auch aus einem Vorherrschaftsdenken, das jetzt auf einmal nicht mehr hält. Also We Are Number One ist eines der wichtigsten Identitäten der Amerikaner seit Jahrhunderten gewesen. Amerika ist nicht mehr Number One im Fehlen. Das muss eine unheimliche kulturelle Identitätskrise mit sich bringen. Viele dieser auch perversen Ereignisse haben wahrscheinlich auch mit der radikalen Verunsicherung zu tun, wer sind wir denn dann eigentlich? Oder andersrum, Trumps Make America Great Again ist einfach auch die Realitätsverweigerung, zu glauben, man kann die Zeit zurückschrauben und jetzt wieder in die 50er, 60er Jahre der amerikanischen Vorherrschaft gehen. Aber das für sich ist vielleicht selbst nur Ausdruck von etwas, nämlich des Niedergangs der westlichen Vorherrschaft, der 500-jährigen westlichen Vorherrschaft in einer globalen Welt, in der auf einmal Mitspieler wie vor allem China, aber auch Indien, zum Teil Brasilien, Iran, auf unterschiedlichste Art und Weise nicht mehr unter zuerst der Doppelvorherrschaft, einer doppelwestlichen Vorherrschaft, nämlich Russland, Amerika und dann seit 89 nur mehr Amerika hervorbricht und wir im Beginn einer wie auch immer gestalteten multipolaren Welt sind, die in aggressivsten Kampf gerade mit dem militanten Islamismus erlebt, in seinen perversesten Formen, aber die auch ein Aufbrechen oder ein Zusammenbrechen von 500 Jahre europäischer Globalisierung sind, die wir auch noch nicht verstanden haben, wie wir damit umgehen und wie wir daraus eine demokratische, liberale Welt schaffen wollen. All das sind Umbrüche, wo wir keine Antworten haben und wo die Frage ist, wie können wir hier Antworten finden, ohne in solche Regressionen zu gehen, wie wir gerade gehen.
Ja, und man wird ja auch noch sehen müssen, wie das außenpolitisch insbesondere überhaupt unter Trump dann aussehen wird. Also wie er dem gerecht werden will. Make America Great Again und gleichzeitig den Rückzug der USA aus internationalen Engagements zu verkünden, ist ja merkwürdig. Also man sieht das ja gerade zum Beispiel, finde ich, das ist meine Ansicht, man sieht das ja im Syrien-Konflikt, wo im Moment allein die Russen durch ihre militärische Präsenz einfach das Sagen haben. Und die werden auch da eine Nachkriegsordnung bestimmen. Kann das auch im Sinne der Welt sein? Das muss man sich ja auch fragen. Absolut. Also einfach sich zurückzuziehen, hinterlässt ja ein Machtvakuum, das dann von anderen Potentaten gefüllt wird.
Nee, absolut. Und ist ja auch interessant, dass in diesen Ereignissen, die wir gerade weltweit erleben, und ich sage es einfach noch dazu, weil es auch natürlich ganz im Hintergrund dazu, aber nicht das Unwichtigste, ist, dass die Klimakatastrophe real ist.
Und da hat ja Trump auch eine völlige Ignoranz an den Tag gelegt. Weil er das auch für eine Verschwörungstheorie
hält. Den hellen Wahnsinn. Ja. Er hat den Climate Change Denier, also Leugner, zum Hauptverantwortlichen
für die Klimapolitik gemacht.
Das ist ja Irrsinn. Es geht wahnsinnig. Und es ist wahrscheinlich auch sagen, die Natur des Populismus, in sich völlig widersprüchlich zu sein. Ja. Und wir haben keine Ahnung, wie sich diese Widersprüchlichkeit entfalten wird. Mhm. Und ich versuche jetzt zu sagen, auch diese Vielfacettigkeit einfach nur mal hinzustellen, um auch zu sehen, wir sind wirklich in einer politischen Rahmenverfassung, wo es auch legitim ist, keine Lösungen zu haben. Und wo ich auch jetzt bewusst zu sagen von, weil wir sind ja auch jetzt sagen keine politischen Akteure, ja. Wir haben jetzt zu sagen, mit unseren Mitteln versuchen, eine politische Analyse ein bisschen hinzustellen. Wir sind
auch einfache Zeitgenossen.
Wir sind einfache Zeitgenossen, beobachtende Zeitgenossen, aber wir haben gewisse Inhalte, die uns wichtig sind, wo wir denken, dass sie ein Beitrag sein können. Ich nenne eines integrales Denken, wo man darüber reden kann, was bedeutet integrales Denken in diesem Zusammenhang. Das andere ist eine Spiritualität. Mit Spiritualität meine ich momentan nichts anderes als ein Gewahrsein menschlicher Würde des Planeten, Würde im gegenseitigen Umgang. Man kann es jetzt noch ausweiten, aber einfach diese Wertschätzung, dass trotz aller Gegensätze hier etwas im Miteinander, im zwischenmenschlichen Miteinander, auch im Miteinander mit Mensch, Globus, eine Würde hat, die nicht verletzt werden möchte, und dass Gegensätze hier aus diesem Respekt heraus miteinander ausgetragen werden. Wie kann sowas in so einer so konflikthaften Situation überhaupt eine Rolle spielen?
Und das, ja, darf ich dir? Ja. Ja, das für mich bedeutet das auch, wenn man für integrale oder wie auch immer mehr bewusstseinsorientierte Haltungen plädiert an der Stelle, bedeutet das auch, dass man wirklich, wirklich aufpasst, nicht in zu einfache Lösungsmuster zu rutschen. Nicht in so, also im Moment passiert das ja täglich, dass man in unglaublich reflexhafte Erklärungsversuche geht. Und zum Beispiel würde das, also ein Merkmal des integralen Denkens in dem Zusammenhang ist ja dass man sich zum Beispiel um so etwas Weltzentrisches bemüht. Dass man also eine Perspektive wegbekommt von der bloßen Beschränkung auf den eigenen nationalen oder staatlichen Zusammenhang, sondern was Weltzentrisches bekommt. Und da für mich so einfach mal offen zu halten, was heißt das, dass wir im Moment da wirklich so ein, wie ein, ja, ich möchte fast mal sagen, ein Beben erleben, so ein Beben in verschiedenen Staatsgebilden erleben. Was heißt das? Und die Bedingungen in den einzelnen Staaten, in Russland, in Europa, auch in den europäischen Staaten, in den USA, in der Türkei, sind ja jeweils sehr, sehr verschieden. Mhm. Und trotzdem ist es, als wenn da ein einziger Zug durchgeht. Also das, ich habe da jetzt keine Erklärung dafür. Ich kann da jetzt nicht irgendeine Theorie oder was sehr Hochspirituelles anbieten. Mhm. Aber ich versuche, das Bild zu halten, was da gerade global passiert, was mit diesem Organismus Menschheit sozusagen passiert oder mit großen Teilen auf jeden Fall.
Ich glaube, was du hier ansprichst, ist auch das Eigentliche eines integralen Zugangs. Jetzt ohne jetzt ein spezielles integrales Muster draufzulegen, aber einfach, und das würde ich durchaus auch als eine Bewusstseinsanstrengung wahrnehmen, die Welt in ihrer Gesamtheit und in ihrer Multipolarität und Komplexität halten zu können. Also wirklich wahrnehmen zu können, dass hier viele Dinge gleichzeitig passieren, auf verschiedenen ökonomischen, sozialen, kulturellen und Bewusstseinsphänomenen, die miteinander in ihrer Komplexität überhaupt einmal wahrgenommen werden wollen. Also wo immer wir gerade sind, hier in Mitteleuropa, mit unseren sozialen Verfassungen, mit unserer Kultur, mit unserem Schwerpunkt unserer Bewusstseinskultur und so, das nicht als ausschließlich zu nehmen, sondern Afrika als Afrika wahrzunehmen und jetzt nicht den kolonialen Blick auf Afrika zu haben, sondern auch die Demo zu haben, Afrika als das wahrzunehmen, als das Afrika sich selbst sieht, Indien als das wahrzunehmen, ja, als was Indien sich selbst sieht, Polynesien als das wahrzunehmen. Also ich glaube, viel dessen, was es braucht, und das ist meines Erachtens ein viel umfassender Begriff als integral, als jetzt ein Quadrantenmodell, obwohl ein Quadrantenmodell hier sicher auch hilfreich sein kann, wahrzunehmen, dass die Welt ein riesiger, multikomplexer Organismus ist, der auf verschiedensten Ebenen gleichzeitig Synergie braucht, weil er nur in Synergie lebensfähig bleibt. Und er braucht Menschen, die wirklich versuchen, diese Komplexität, soweit es überhaupt Menschen möglich ist. Und das ist dann auch die Frage, wie kann man sowas überhaupt machen, sich selbst in den Blick zu bekommen. Das heißt, hier eben raus aus einer eurozentrischen Perspektive, eine weltzentrische Perspektive einzunehmen, die aber gleichzeitig auch wieder die europäischen Werte und das, was europäische Aufklärung, Werte an Freiheit, Liberalität auf einer Weltebene für wichtig, was weiter wichtig bleibt, hier mit einbettet, und gleichzeitig auch zu sehen, dass es fehlt dessen, was der europäisch-amerikanische Kolonialismus in den letzten 500 Jahren an der Welt angerichtet hat, jetzt auch sozusagen und aus unterm Teppich hervorkommt und hier viele alte Rechnungen bezahlt werden. Und wir wahrnehmen müssen, wie können wir aus dem Ganzen in einem die Menschenwürde respektierenden, demokratische Prozesse respektierenden Prozess, so weit wie möglich, ein globales Miteinander entwickeln und gleichzeitig, das ist etwas, was du auch meines Erachtens im Konflikt mit Russland betonst, wenn das aggressiv verletzt wird, auch wehrhaft zu verteidigen. Also hier nicht zu sagen, wir müssen alle mit allen nett und lieb sein, sondern auch sagen, wenn hier wirklich grundlegende Werte angegriffen werden, muss eine offene Gesellschaft auch verteidigungsbereit sein. Mhm. Was heißt das? Und wir verlangen ziemlich viel von uns, das gleichzeitig leisten zu können, aber meines Erachtens ohne diesen Anspruch zumindest geht es nicht.
Ja. Und zu diesem Eintreten für dieses differenzierte und komplexe Bild oder Verständnis der Welt zählen ja auch Werte. Und da will ich mal zwei Vertreter nennen, also die jetzt gerade nicht europäisch sind und nicht westlich eigentlich sind, also Desmond Tutu zum Beispiel und den Dalai Lama, die wirklich ihr Leben lang sich für allgemeine Rechte eingesetzt haben, für das Bild, also einer Menschheit, die höher steht als die Identität nur des Nationalen, der Beschränkung auf das Nationale. Und da wirklich auch zu sehen, dass das im Moment, was wir auf der Welt auch erleben, der Versuch eines Bewusstseinsrückschritts letzten Endes ist. Wir sind schon auf vielen Ebenen wirklich weiter. Was diese Idee der einen Menschheit angeht und den Sinn dafür, dass wir eine Menschheit sind, dass es nicht richtig ist, die Interessen einer Nation über die der anderen zu stellen. Und das ist längst nicht mehr nur etwas Europäisches, was aus der westlichen Aufklärung kommt. Mhm. Damit ernst zu machen, so wie du es angedeutet hast, aber das wirklich auch zu verteidigen, und zu sehen, das ist eigentlich ein Angriff auf einen Bewusstseinsfortschritt, der schon bei vielen, ich sag mal wirklich ein bisschen vielleicht riskant, in den Eliten der im guten Sinne der Eliten, der Bildungseliten angekommen ist, was in Gesetzeswerke eingeschrieben ist schon, ja. Und da weiterzumachen und nicht zu sagen, das ist jetzt alles zu kompliziert und zu komplex und wir wollen wieder Deutschland den Deutschen und die USA soll wieder das Größte werden.
Ich glaube, da liegen auch einige der Herausforderungen, wirklich, ich sag's einmal so platt, die intellektuelle Anstrengung zu machen, diese Komplexität zu halten. Ja. Und auch, das sage ich jetzt bewusst, auch Menschen, die so einfach wie wir auch das Interesse nach spiritueller Einfachheit haben, zu sehen, da ist etwas, wo diese Einfachheit wirklich eine wichtige, grundlegende Bewusstseinserfahrung ist. Mhm. Aber es braucht auch die Anstrengung der intellektuellen, die intellektuelle Anstrengung, Komplexität halten zu wollen. Ja. Und eine aufgeklärte Spiritualität hat für mich, um es wirklich den Bogen ganz weit zu spannen, bis zu einer Mediationserfahrung, also wirklich dieses Wahrnehmen, dass wir auf diesem Planeten als Menschheit, aber letztendlich als Kosmos nicht getrennt, sondern eins sind, dass das eine existenzielle Erfahrung ist, ist im Englischen so eine prior unity, mhm, aus der wir leben, das ist eine Haltung ist, aus der wir leben können, und gleichzeitig das nicht zu einer Vereinfachung zu machen, sondern zu sagen, ja, es braucht auch diese Differenzierung, die teilweise auch kulturell in komplexen, ja,
und auch zu sehen, es gibt Formen von Politik, die das eher fördern oder die das eher zerstören, um es ganz konkret zu machen. Und denn das, damit sich dieses Bewusstsein mehr und mehr hier auf Erden realisiert, braucht es eben auch Formen, in denen das gelebt werden kann. Und da gibt es die pluralistisch angelegte Gesellschaft unterstützt das eben oder erlaubt das eher als eine autoritative Gesellschaft.
Ich glaube, das ist der Kernpunkt. Ja. Und um das auch vielleicht auf einen einfachen Begriff runterzubrechen, weil es meines Erachtens trifft, das gemeinsam zu leben braucht die offene Gesellschaft. Ja. Und die offene Gesellschaft kann nur plural und kann nur in einem demokratischen Prozess gelebt werden. Neben all dem, was es berechtigterweise an Vorwürfen gibt, europäisch-amerikanischen Kolonialismus, eurozentrischer Weltsicht, Ausbeutung, Imperialismus, all das, was hier mit ins Bild reicht, braucht es eine Verteidigung der offenen Gesellschaft und der Werte der offenen liberalen Gesellschaft, weil nur in diesem Prozess des offenen dialogischen Austrags von Gegensätzlichkeiten sich auch eine Weltgesellschaft artikulieren und finden kann. Das ist etwas, was schwindelerregend schwierig ist und in Zeiten wie diesen fast unmöglich erscheint. Aber ich glaube, und da bin ich dann zutiefst Europäer, wo ich denke, wir müssen all die selbstkritischen Perspektiven hier mit einbringen, wo wir wirklich auch sehen müssen, wo wir 500 Jahre einfach imperialistisch europäisch gedacht haben. Ja. Aber es gibt etwas, und vielleicht ist der Begriff wirklich der Kernbegriff, die offene Gesellschaft und der demokratische Prozess, der plurale demokratische Prozess, der diese offene Gesellschaft hält, der hier hochgehalten werden muss, weil nur in dem wirklich diese Vielzahl zu einem gemeinsamen Finden kann.
Ja.
Jetzt weiß ich, wir wollten eigentlich diesmal schon viel früher auf Publikumsfragen eingehen. Unser Gesprächsfluss hat sich aber so dahingetragen, dass ich gedacht habe, ich will ihn jetzt einmal nicht unterbrechen. Ich fange trotzdem direkt mit einer Frage an. Bevor ich das mache, sage ich aber auch noch dazu, wenn jemand sich telefonisch einbringen möchte, hier nochmal die Telefonnummern. Die Telefonnummern in Deutschland wäre 030 30 80 61 88, in der Schweiz 031 528 09 88, in Österreich 072 011 59 88. Dann den Code für den Konferenzraum, in dem wir sind, ist 557-557-5557, gefolgt von der Raute-Taste. Dann sind Sie bei uns in dem Konferenzraum von dieser Konferenzschaltung, in der wir hier gerade sind. Und wenn Sie in diesem Konferenzraum noch die Tastenkombination Stern 9 drücken, dann sehen wir, dass Sie sich jetzt Wort melden wollen. Und dann können wir Sie freischalten. Bis das allfällig jemand gemacht hat, möchte ich hier gerne eine Frage vorlesen. Da schreibt ein Hörer unter dem Titel Trump und Co. Die Welt wird immer komplexer, für viele aber zu kompliziert. Trump und Co. springen da als Vereinfacher ein und betreiben ihr gefährliches Spiel der Simplifizierung. In unserer Evolution gab es mal den Schritt von der konkurrenzorientierten Einzellern zum kooperationsorientierten Vielzellern. Nicht die egoistischen Gene überlebten, sondern die kooperativen. Vielen ist die Vielzellerei zu kompliziert und sie sehnen sich nach der Konkurrenz in Einzelzellen zurück. Dennoch, die Evolution lässt sich nicht zurückdrehen. Das beste Antibiotikum gegen aggressive Einzeller ist mehr Info und die Hoffnung, dass sich die kooperative Seite des Lebens durchsetzt. Trump und Co. sind nur kurzsichtige Evolutionsausrutscher. Mit freundlichen Grüßen aus Österreich.
Schön. Da kann ich gleich anknüpfen. Also mir gefällt dieses Bild aus der Evolution und das Bild, was ins Lebendige ja geht, das der Hörer gewählt hat. Und ich würde auch denken, man kann ja in einem Bild auch die jetzt nicht nur auf die Zellen gehen, sondern der ganze die Gesellschaft, eine Gesellschaft als Ganzes hat ja auch etwas von einem Organismus. Und Rudolf Steiner hat ja auch vom sozialen Organismus gesprochen und Beuys später nach ihm. Und da ist für mich so eine Hoffnung, wenn man sagt, der soziale Organismus, der ist ungeheuer viel komplizierter noch als jeder biologische Organismus. Und da wäre viel zu sagen, welche Lebensströme durch unser Rechtswesen, wie wir es haben, durch die Öffentlichkeit, wie sie ist, durch das Zusammenspiel von Medien, Parlament, von Verbänden, von Organisationen, die ja auch heute in das gesellschaftliche Ganze eingebunden sind, was sich da für ein ungeheuer geklügeltes, lebendiges Strömesystem ergeben hat. Und dieses System ist aber nicht sozusagen mechanisch, kann auch nicht mechanisch irgendwie abgesichert werden, sondern wirklich nur durch die Lebendigkeit seiner Teilnehmer. Und das ist im Moment, glaube ich, bedroht von so einem Infekt. Ja, also das, was wir da dieses neovölkische Denken ist wie so ein Effekt. Dieses vereinfachende Denken ist wie ein Infekt. Und was da vielleicht helfen könnte, ist, wenn man sich vorstellt, wir selber, jeder von uns ist ja auch Teil dieses sozialen Organismus. Jeder Einzelne, aber auch jede kleine Gruppierung, die sich bildet. Also im Sinne von Arbeitskreisen, Bewusstseinsfreundeskreisen, kleineren oder größeren Organisationen. Und vielleicht so für mich ganz tröstlich die Vorstellung, dass solche Kleinstorganismen auch eine heilende Wirkung auf das Ganze ausüben können. Vielleicht so im Sinne, ja, irgendwo, wenn der Körper von einem Infekt befallen ist, dann irgendwo an einem Ort des Körpers gewinnen dann wieder die gesunden Zellen die Überhand. Mhm. Und dass wir, ich sage jetzt mal wir, dass wir uns wirklich als Teil auch eines solchen Stabilitätsorganismus, Kleinstorganismus sehen können und dass deshalb ja auch eine größere Wirkung von dem ausgehen könnte, was wir als Einzelne oder als kleine Gruppierungen machen können in der Welt. Durch Bewusstsein, durch Wachheit und vor allem, würde ich sagen, durch das Halten einer Mitte und Mäßigung in diesen Zeiten. Also, dass man aufpasst, dass man nicht selber in so eine Radikalität reinrutscht.
Und was ich da so durchhöre, einfach auch sonst den Denken jetzt, wie ich es kenne, mitvollziehend, eine Orientierung auf etwas, was man republikanisches Bewusstsein nennen kann, nämlich dass wir in der Versuch der Mäßigung auch einen Versuch haben, diesen Organismus als Ganzen im Blick zu haben. Ja. Und hier Und das ist wirklich eine existenzielle Herausforderung, eine intellektuelle Herausforderung, eine Bewusstseinsherausforderung. Dieses Ganze, das wir sehen, ja, und das ist ja nicht mal nur unsere Gesellschaft als Ganzes, das ist zumindest mittlerweile auch dieser Globus als Ganzes, weil wir müssen die Klimakatastrophe mitdenken, dass wir hier einen Blick entwickeln, und das können wir wahrscheinlich nur kollektiv miteinander, da brauchen wir wieder die offene Gesellschaft, in der wir verstehen lernen, wie dieses Ganze als Ganzes funktioniert. Eben als Gesellschaft, aber auch als Globus, der nicht ein zusammenbrechendes Klima aus der CO2-Produktion und Ähnliches mitproduziert. Das heißt, hier miteinander, ja, ein Miteinander zu finden, dass das halten kann, was verständigungsorientiert ist, was einfach nicht mit einfachen Lösungen durchsetzbar ist, sondern nur, indem ich möglichst viel Perspektiven überhaupt mal wahrnehme, mich reinlasse, um in der Auseinandersetzung mit all diesen Perspektiven der andauernde Versuch einer Synthese, einer Gesamtschau, die nie ganz gelingen wird. Mhm. Das ist für mich das, was die offene Gesellschaft ausmacht, die demokratisch offene Gesellschaft, auch der Vorteil, dass sogar alle Stimmen am Tisch sind, weil sie nicht unterdrückt werden. Und eine republikanische Grundhaltung, wo es nicht darum geht, hier Einzelinteressen in diesem Austausch durchzusetzen, sondern wo wir uns als eines wahrnehmen, das als ein Gesamtorganismus, um jetzt in deinem Bild zu bleiben, lebensfähig sein will. Das ist eine irre Herausforderung. Ist auch sehr abstrakt gesagt, gebe ich völlig zu. Ja? Ja. Aber als Anspruch, glaube ich, ist es wichtig, das miteinander verwirklichen zu wollen. Ja. Um dem, was wir gerade sagen, etwas entgegenzuhalten, möchte ich gerne einen einen Hörerbeitrag hier vorlesen, der hier etwas sagt, was man, glaube ich, oft hört. Der schreibt, Trump, Putin, Erdogan und wir, diese Überschrift, also die Überschrift unserer Sendung, suggeriert, dass Mr. Trump quasi nun auch wie Erdogan oder Putin als ein Schurke zu bezeichnen sei. Glaubt man den Mainstream-Medien, so ist man dieser Meinung natürlich nicht alleine. Vielleicht beruht es aber auch auf Meinungsmache. Gewiss, die US-Wahl hat seit dem 9.11. einen Sieger, der von den Medien im Vorfeld chancenlos abgetan worden ist, weil sie nicht wirklich ehrlich recherchiert hatten und der herrschenden Klasse im eigenen Interesse einen Dienst erweisen wollte. Somit war es eine Schlappe für das Establishment. Verloren haben aber auch die deutschen Mainstream-Medien. Und so meine These weiter, trotz der Meinungsmache dieser Medien hat Amerika einen zweiten Sieger, nämlich die Demokratie selbst. Und Trump wurde gewählt, weil er nicht zum Establishment gehört. Insofern ist es meiner Meinung nach nicht das Ende der Demokratie, allenfalls das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Zumindest, wie es uns bisher die Medien verkauft haben. Als aus der damaligen Sowjetunion plötzlich Glasnost, Offenheit und Perestroika, Umgestaltung von Michail Gorbatschow verkündet wurden, hat Erich Honecker nicht wirklich auf die Zeichen der Zeit hören wollen. Ob unsere Medien wohl die Zeichen der Zeit wahrnehmen wollen, mir scheint, da gibt es große Zusammenhänge zu bedenken. Dafür werden wir heute integrales Denken und eine progressive Spiritualität gebraucht. Magst du darauf was sagen?
Ja, also das verstehe ich wenig, diese Äußerung. Und einmal, da kann man jetzt ganz viel zu sagen, einmal verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man Trump nicht als Teil des Establishments ansieht. Er ist natürlich nicht Teil des politischen Establishments, aber er sitzt als Milliardär in der Suite eines Trump Towers, das im Barockstil in Gold eingerichtet ist. Also für mich sieht jemand, der nicht zum Establishment gehört, würde anders aussehen. Und dann etwas, was mich unglaublich stört, ist diese pauschale Polemik gegen die sogenannten Mainstream-Medien. Wer ist das überhaupt? Also diese Art zu denken, es gibt so die Mainstream-Medien, es gibt die Parteien, es gibt das Establishment, das wirkt auf mich ganz nicht nur vereinfachend, sondern auch selber schon eigentlich desinformierend, weil das lebt so von dieser Figur, da gibt es die und alles andere ist eigentlich das Gute. Ja, also die, was die Mainstream-Medien, ich bin ja nun selber auch Medienmensch in Deutschland, das suggeriert immer so, als wären die gleichgeschaltet, als gäbe es da so irgendwie geheime Kräfte, die dafür sorgen, dass in allen Zeitungen oder in allen Fernsehsendern in Deutschland das Gleiche gesagt wird. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also gerade wenn ich in den letzten Tagen mir die Meinungen zum Wahlsieg von Trump ansehe, da findet man zum Beispiel auch viele für mich überraschende und von mir auch nicht geteilte, sehr positive Äußerungen, die gerade sagen, ja, jetzt ist der mal dran und wird er aus meiner Sicht verharmlost dargestellt. Also das gibt es ja alles, das ist ja alles zu lesen. Was soll dieses Mainstream-Gerede? Das kann ich nicht ganz sehen.
Jetzt möchte ich auch, weil wir schon ziemlich am Schluss unserer Sendezeit sind, aber noch eine Wortmeldung haben per Telefon, wenn wir uns kurz den Kopfhörer aufsetzen und kurz freischalten und den oder die Hörerin hier kurz zu Wort kommen lassen. Ja, hallo.
Ja, hallo, guten Abend. Könnt ihr mich hören?
Ja, hallo.
Ja, also ganz vielen Dank für diese Sendung. War sehr erhellend und vielschichtig. Und ich habe eine Frage zu eurem letzten oder vorletzten Ausblick, weil ich den natürlich sehr tröstlich fand. Die Idee, dass wir sozusagen den Organismus, den Kranken in gewisser Weise dadurch zur Gesundheit verhelfen, indem wir in kleinen Zellen Bewusstseinsbildung leisten. Und ich möchte das gerne denken, aber hätte doch, also gerade im Angesicht, was ihr in der Mitte der Sendung so klar gezeichnet hattet, also dass die Arbeiterschicht, und das ist in den USA so krass, aber ist in Deutschland ja auch so, ist das Phänomen, so wie ich das verstehe, überall, die Mittelschicht oder die untere Mittelschicht, die plötzlich einfach deplatziert, die findet keinen Platz, die weiß gar nicht, wohin, die fühlt sich von einer intellektuellen Elite zur Seite gedrängt und durch solche, ja, durch solche Wahlen fühlen sie sich bestärkt. Wie ist ein Zusammenhang zwischen unserer sozusagen geistigen Anstrengung und diese Nöte? Ist die Idee, dass der geistige Tätigkeit, Bewusstseinstätigkeit so stark sein kann, dass sie darüber hinaus, also bis in solche Ebenen wirken kann? Oder wie kann man sich da eine Wirkung von diesen beiden komplexen Gebieten vorstellen?
Ja, vielen Dank. Wenn ich da direkt was sagen darf, weil ich bin dankbar für diese Frage, weil es einen Themenkomplex reinbringte, der, glaube ich, sonst gefehlt hätte. Und der hat auch was damit zu tun, wirklich mit dieser offenen Gesellschaft, nämlich zuhören lernen, auch von den Eliten. Und ich weiß nicht, ob du da vielleicht eine andere Ansicht hast, aber bis zu einem gewissen Grad bin ich froh, wenn die AfD ins Parlament kommt, weil ich froh bin, dass sie zumindest in den gesellschaftlichen Diskurs hineingedrängt wird. Ich sag bewusst nicht gezwungen, weil man kann sich dem Ganzen verweigern. Aber der Vorteil einer demokratischen Gesellschaft ist, dass das Stimmen zu Wort kommen und dass auch das, was in Sachsen irgendwo in Kleinstädten am Land passiert, wo auch sich Menschen abgehängt fühlen, ähnlich wie im Rust Belt in den USA. Hier kommt die ganze Flüchtlingsthematik und Ähnliches rein, dass das Teil des gesellschaftlichen Ganzen sein muss, auch als Integralen, nicht in dem Sinn, dass man hier einfach, wenn man sagt, das ist nur, weil Menschen Angst haben, ist es gut, aber auch in dem Wahrnehmen, dass es wichtig ist, dass eine Gesellschaft nicht auseinanderreißen darf. Das heißt, ein Bemühen, diesen Organismus, von dem wir gesprochen haben, als dialogfähigen Ganzen zu halten, was immer das auch sein mag.
Ich kenne die Verhältnisse in den USA nicht so genau. Von da kann ich kann ich selber nicht beurteilen, wie stark da sozusagen die soziale Frage für das Wahlergebnis mitverantwortlich ist. In Deutschland bin ich ziemlich sicher sagen zu können, dass die AfD-Wähler nicht aus sozialen Gründen die AfD wählen. Und da sollten wir doch genau hingucken. Was sind da die Gründe? Und ich wäre alles andere als glücklich, wenn die AfD im nächsten Jahr den Einzug in den Bundestag schafft, was allerdings im Moment sehr wahrscheinlich aussieht. Aber es ist ja zum Beispiel die Frage, warum führt das gerade auch in den östlichen Bundesländern, führt die Flüchtlingsfrage zu solchen Reaktionen? Das ist ja da gewesen. Mhm. Also das ist ja deutlich der Angelpunkt gewesen für die Erfolge der AfD, die ja vorher schon, also vor dem Herbst 2015 dabei war, wieder zu verschwinden von der politischen Bildfläche in Deutschland. Also so extrem kann das hier auch nicht sein, was die soziale Frage in dieser Beziehung angeht. Und was ich da finde, ist, da muss ich wirklich ein Plädoyer für die Eliten halten. Mhm. Die Menschen dort haben bestimmte Komplexitätsschritte, die im Westen durch die ganz andere Geschichte, 68er-Revolution, Frauenbewegung, Multikulti als positive Vorstellung hier. In einer Stadt wie Frankfurt ist das absolut normal, dass wir hier, wenn wir U-Bahn fahren, also alle möglichen Sprachen hören. In Leipzig ist das noch nicht so vertraut. Und da gibt es Dinge, ich bin immer für Zuhören, immer für Dialog. Und das ist auch noch eine Aufgabe. Aber das kann doch nicht jetzt bedeuten, dass wir sagen, wir gehen hinter diese Werte zurück, die hier in der Bundesrepublik schon eigentlich im Stand 89 schon einfach weiter gewesen sind. Also wir können das auch nicht irgendwie verleugnen. Wie gesagt, sprechen und erklären ist gut, aber ich würde mich hüten, jetzt davor zu sagen, wir müssen an der Stelle, wir müssen da in dem Sinne demütig sein, dass wir unsere eigenen Werte da in Frage stellen.
Ja, dem kann ich auch durchaus zustimmen. Natürlich haben wir auch das Thema nur angerissen. Ja. Wir sind schon einiges über der Sendezeit. Insofern würde ich das gern hier, obwohl wir locker noch eine Stunde weiterreden könnten, auch hier zum Abschluss bringen. Jens, herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank auch.
Danke an die Zuhörer.
Genau. Und ich glaube, einfach, es ist wichtig, dieses Gespräch gemeinsam zu führen.
Und weiterzuführen.
Ganz genau das. Einen schönen guten Abend.